Praline oder Knackwurst. Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
Hier ist Praline oder Knackwurst, der Podcast aus Thüringen, in dem es nicht nur ums Essen geht, sondern auch ums Leben. Ich bin Fanny Kratzer, Direktorin des Thüringer Volkshochschulverbandes und ich treffe hier Menschen, die klug, kantig oder einfach wunderbar normal sind. Mal feinsinnig, mal handfest, aber nie langweilig. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praline oder Knackwurst. Heute sind wir auf dem Land. Es geht nämlich um Kultur auf dem Land. Und ich begrüße unseren Gast Iris Geißler. Hallo Iris.
Hallo, vielen Dank für die schöne Begrüßung.
Ja, ich danke dir erstmal für die Einladung. Und wer dich noch nicht kennt, der soll dich jetzt mal kennenlernen. Meine Frage wäre, wie würdest du dich denn beschreiben?
Ja, also mein Name ist Iris Kerstin Geißler. Ich habe Literatur und Bibliothekswesen studiert und lange im universitären Bereich gearbeitet, eben im Bibliotheksbereich, und habe dann schon nebenbei angefangen, Literatur zu machen, habe Literatur im Flur gegründet, ein literarisches Format, das es bis heute gibt in Jena, das sich etabliert hat. Und irgendwann mündete das dann direkt in meine Freiberuflichkeit. Also ich habe Lauter Literatur gegründet, ein kleines Kulturunternehmen. Und in dem betreue ich verschiedene Formate, literarische Formate oder eben auch das Veranstaltungsformat Ottilies Ort, das hier in Kleinschwabhausen stattfindet.
Was überrascht den Menschen am meisten an dir? Wenn sie dich noch nicht kennen und dann.
Naja, was überrascht eigentlich? Oft überrascht sie meine Vielseitigkeit. Das fällt mir tatsächlich auf. Also, ja, das hängt vielleicht auch schon mit meiner Zeit an der Universität zusammen, dass ich in verschiedenen Bereichen gearbeitet habe, lange im sprachlichen Bereich, dann in der Archäologie, im Griechisch- und Lateinbereich, und trotzdem hat sich eigentlich die Liebe zur Literatur bei mir nie verschwunden. Die ist eigentlich immer geblieben, und jetzt kann ich der noch ganz anders nachgeben, also indem ich mich direkt damit wieder beschäftigen kann, arbeitsmäßig, was in meinem Job oft eigentlich dann gar nicht so möglich war.
Und trotzdem haben dich Bücher ja bis jetzt dein ganzes Leben lang begleitet, auf unterschiedliche Weise, ne?
Ja,
erst genau. In der Bibliothek und jetzt über deine Freiberuflichkeit. Erzähl doch noch mal ein bisschen mehr über dieses Format Lauter Literatur, also was das alles beinhaltet, bevor wir dann zu Ottilies Ort kommen.
Ja, gerne. Also Lauter Literatur, wie gesagt, ist eine Zusammenführung aus verschiedenen literarischen Projekten. Da gehört diese Literatur im Flur dazu, in Jena, mit 4 Veranstaltungen pro Jahr, die das Format hat, 3 Frauen stellen ein Buch vor. Momentan sind es 2 Frauen, und ein Abend davon ist immer der Lyrik gewidmet, Lyrik im Flur, meistens im November. Und wir sind in der Galerie Huber und Treff an der Schillerkirche in Jena. Und ich erarbeite das Format schon lange mit Christine Themel und mit Christine Hansmann aus Weimar. Christine Themel ist die langjährige Leiterin des Schillerhauses in Jena und ist sehr kulturpolitisch immer unterwegs gewesen, auch literarisch mit vielen Vorträgen. Und mit den Musikerinnen um Ilga Herzog. Das sind die hauptsächlichen Musikerinnen, mit denen wir zusammen sind. Aber es gibt als eine Querflötistin Ilga. Und es gibt natürlich auch andere Musiker, die wir einladen und mit denen wir dann sozusagen diese Literatur unterstützen. Also es ist wirklich ein literarisch-musikalisches Format, weil das oft ganz notwendig ist, dass man, wenn man etwas vorgelesen bekommt, diese intellektuelle Ebene verlässt und sich dann nochmal zurücklehnen kann und vielleicht etwas reflektieren kann oder ja so.
Und dann vielleicht noch ein bisschen emotionaler durch Musik. Mhm. Ne? Dann,
ja.
Wie kam es überhaupt zu der Idee, 3 Frauen stellen ein Buch vor?
Ja, das hing damit zusammen, dass ich eine sehr große Wohnung hatte in Jena, und ganz besonders einen riesengroßen Flur. Da war es 36 Quadrat oder 40 Quadratmeter. Es passten 35 Leute rein. Vielleicht war der auch 45 Quadratmeter, weiß nicht mehr genau. Jedenfalls passten da viele Leute rein, und da habe ich gleich am Anfang gedacht, oh, so ein großer Flur, da müsste man eigentlich was draus machen. Der erinnerte mich immer irgendwie an einen Saal. Und es hat auch gar nicht lange gedauert. Ich hatte damals eine schöne Freundschaft mit Helga Schaja, der Schauspielerin vom Weimarer Nationaltheater, die aber leider nicht mehr lebt. Und mit Helga Schaja habe ich das Format eigentlich begründet, auch mit Christine Thieme, die beide sehr aufgeschlossen waren dafür, einfach diesen Raum da zu erfüllen mit etwas Schönem, mit Kultur.
Seit wann gibt's das?
Das ist 2012 gegründet worden.
Schon eine Weile.
Wir haben schon
jetzt
Jubiläum gefeiert.
Ja. Hat sich schon etabliert.
Ja, sehr.
Mhm. Das klingt sehr interessant.
Und als ich diese Wohnung verlassen habe, noch dazu zur Literatur am Flur, dann komme ich noch zu einem anderen literarischen Projekt. Als ich diese Wohnung verließ, hatte meine nächste Wohnung einen Flur von 7 Quadratmetern.
Oh.
Das hieß, wir mussten sofort einen neuen Raum finden. Und in Jena gibt es wirklich viele Räume. Leider sind die alle, die wir gesucht haben oder besucht haben, atmosphärisch haben die nichts hergegeben, so dass wir dann glücklicherweise diese Galerie gefunden haben und bei den Galeristen Thorsten Treff und Armin Huber da auch ein ganz offenes Ohr gefunden haben, weil die eben gerne wollten, dass wir so ein Zusammenspiel von den Künsten machen. Einmal das Bild, wenn sie neue Ausstellungen haben, da machen wir meistens dann Literatur im Flur, so dass die Bilder neu vorgestellt werden. Wir kommen mit dem Wort, mit der Sprache und die Musik, mit dem Ton und dass das alles so zusammenwirkt. Ne? Mhm. Also da haben wir uns getroffen und da sind wir bis heute. Das war 2018. Wir haben auch die Corona-Zeit zusammen überstanden, was wahnsinnig schwierig war, weil die Leute ja nicht mehr ausgegangen sind und Angst hatten aufgrund der Pandemiebestimmungen und wir eine Zeit lang auch nicht veranstalten konnten, nur in den Pandemiepausen. Das war also sehr schwierig und wir dachten, unser Format stirbt, aber das war dann nicht so. Es hat überlebt, Gott sei Dank, und es gab mehr Besucher als vorher.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie das dann danach war.
Das war sehr wunderbar für uns zu erleben und die Galerie ist meistens voll, wenn wir dort etwas machen jetzt, seit den letzten Jahren schon. Und es gibt aber noch etwas anderes, was ich mit Christine Hansmann gegründet habe und mit der Unterstützung des Lesezeichen e.V.s Jena. Und zwar ist das das Poesiefestival Volradisroda Lyrik über Land. Das wird in diesem September in die dritte Auflage gehen. Lyrik über Land lädt Dichter und Dichterinnen ein und auch junge Dichterinnen und junge Dichter, die dann mit den erfahrenen Poeten zu Workshops machen können. In diesem Jahr wird es allerdings nicht so sein, aber die beiden anderen Male hatten wir dieses Format mit dem Workshop und wir hatten eine internationale Beteiligung. Das war sehr schön.
Ich wollte gerade fragen, wo kommen denn die Dichterinnen und Dichter her?
Ja, wir hatten Silja Rosa Schletterer aus Österreich. Und sonst sind die schon eigentlich aus Deutschland gewesen.
Mhm.
Auch die Musiker, da arbeiten wir mit sehr hochkarätigen Musikern zusammen und bekommen eine Förderung von der Thüringer Staatskanzlei.
Mhm.
Also das macht der Ralf Schönfelder, der Geschäftsführer vom Lesezeichen e.V. Jena, zusammen mit Romina Nikolic. Und wir sind sozusagen der Organisationsstab, Christine Hansmann und ich. Und die anderen Male war es 2 Tage und dieses Mal wird es ein Tag sein am 19. November 2026, ein Samstag.
In Volradisroda.
In Volradisroda, in diesem sehr schönen Waldgasthof zu den 4 Linden, wo dann auch beste kulinarische Versorgung gewährleistet ist.
Thüringisch.
Ja, thüringisch, ganz wunderbar.
Also wir setzen das auf jeden Fall in die Shownotes. Wer das nochmal nachlesen möchte, schaut in den Shownotes nach und da findet ihr das. Iris, jetzt kommen wir mal zum Kern, weshalb wir eigentlich hier sind.
Ja.
Also wir sind hier auf dem Dorf in Kleinschaphausen und ich finde an einem ganz besonderen Ort mit ganz besonderen Charme, nämlich Ottiliesort. Und da möchte ich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen und mit dir darüber reden. Wie hat denn hier alles angefangen?
Ja, das hat also so angefangen, dass diese Corona-Zeit, die hörte ja irgendwie nicht auf. Man dachte immer, jetzt muss doch mal die Pandemie zu Ende gehen und die ging immer nicht zu Ende. Und in dieser Zeit bin ich schon in die Freiberuflichkeit gegangen, konnte aber nicht arbeiten. Mhm. Das ist ja ein kulturelles
Format. Ja, es war auch eine Zeit der Unsicherheit, ne?
Also, sehr große Unsicherheit. Aber ich bin in dieser Zeit tatsächlich in die Freiberuflichkeit gegangen.
Du verrücktes Huhn.
Ich hatte immer die Hoffnung, dass das nochmal anders wird.
Mhm.
Ist auch so geworden. Und da in unserer Familie mehrere Künstler sind, haben wir mal zusammengesessen und haben gesagt, wir müssen doch einfach mal was machen. wir können das hier doch nicht einfach so geschehen lassen und wir machen nichts. Wir können das doch jetzt mal einfach hier versuchen in dem Hof. Der Hof ist da. Mal sehen, ob jemand kommt. Wir probieren das einfach mal aus. Und das war 2022 und es war ein Experiment. Es war wirklich ein reines Experiment mit zwei Veranstaltungen. Da kam der Schauspieler Thomas Bading, mein Schwager, mit zwei Schauspielerinnen, also eine ist auch noch Musikerin und sie haben eine Shakespeare-Lesung gemacht. Und es kam noch Luise Wolfram, meine Tochter, die auch eine Lesung gemacht hat mit einem mexikanischen Pianisten zusammen, Ivan Hernandez, der gerade nach Jena gekommen war aus Mexiko. Den hatten wir dann hier. Und wir waren so überrascht, wie viele Leute gekommen waren. Wir haben die ganze Zeit nur Stühle irgendwo her tragen müssen, dass wir noch Stühle bekamen und noch mehr Stühle und noch mehr Stühle. Und es war also ein wilder Anfang sozusagen.
Wie stellen sich denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt diesen Hof vor?
Ja, also der Hof ist prinzipiell nicht groß. Es ist ein Vierseitenhof. Man hat eine Hofeinfahrt und dann gibt es drei Scheunen, die den Hof einrahmen sozusagen. Und dann ist noch das Wohnhaus an der vierten Seite und dadurch hat man eigentlich einen sehr kleinen, relativ geschlossenen Ort, der eine gewisse Intimität ausstrahlt und dadurch eben auch eine Ruhe hat und dazu einlädt, auch zuzuhören und dem zu folgen, was auf der Bühne geschieht. Ja.
Also du sagst, dem zu folgen, was auf der Bühne geschieht. Das heißt, es gibt eine Bühne?
Die gab es schon 22. Da haben wir wirklich den Zimmermann von Groß Rapphausen beauftragt, ob der uns nicht eine Bühne machen könnte. Der hat sich so gefreut. Thomas Schuler.
Grüße gehen raus.
Er hat also eine Bühne gebaut. Wunderschön, mit der arbeiten wir bis heute. Die bauen wir auf und bauen wir ab, damit sie, ist eine Holzbühne, damit die nicht über den Winter leidet. Und ja, da haben wir dann im nächsten Jahr, das hat uns so viel Mut gemacht, 22, dass wir gesagt haben, na gut, dann machen wir einfach jetzt mal ein richtiges Programm. Mal sehen, ob jemand kommt. Also mal sehen, wer kommt und wen das anzieht. Und dann sind wir gleich mit 8 Veranstaltungen gestartet.
Okay, ja, jetzt erklär doch mal, was bedeutet, wir machen mal ein richtiges Programm. Weil das klingt genau so, das ist so ein Satz, den sagt man so schnell, aber selber wissend, na, was hinter so einer Organisation von Veranstaltungen steckt, ist das natürlich mehr als nur so ein Satz, wir machen mal jetzt was Richtiges.
Natürlich. Ja. Also natürlich.
Beschreib mal, was euch da...
Also wir uns schwebte sofort vor Theater, natürlich meinerseits dann Lesungen, Literatur. Und natürlich Musik. Also das schwebte uns auch allen vor. Wir hätten gerne noch den Ausstellungsbereich auch noch irgendwie hier. Aber so weit sind wir im Moment noch nicht gekommen. Es wäre auch schön, aber das ist nicht. Wir haben sozusagen drei Sparten: Musik, Wort und Theater. Und ja, sogar hatten wir 23 begonnen, Konzerte am Sonntagnachmittag, 2 Konzerte am Sonntagnachmittag zu veranstalten und anschließend unter den Kastanien, da ist der Plan vor dem Haus, der Platz mit den Kastanien, haben wir ein 2-mal französisches Café angeboten, weil eine Freundin von mir französische Kuchen backen konnte und die hat das wirklich in ihrer Freizeit gestemmt. Kuchen zu backen und wir konnten die Konzertteilnehmer nachher in das Café entführen. Es war auch beide Male gutes Wetter, wir hatten Glück und es waren sehr schöne Sonntagnachmittage, die eine ganz wunderbare Resonanz hervorgerufen haben. Und natürlich, das ist jetzt ganz klar, mussten sich Mitstreiter finden, die diese Idee unterstützen, die das gut finden. Und da war ich schon mit einem Musiker aus unserem Dorf länger zugange, als ich auch noch nicht hier wohnte, der also auch Interesse hatte, ein Kulturprojekt aus der Taufe zu heben. Und da haben wir schon andere Formate erwogen vor Corona. Der Musiker ist der Peter Dornblut. Und das ist dann aber so in unseren Hof letztendlich gemündet und irgendwo auch in unsere Familie. Aber wir haben sofort eigentlich ganz wunderbare Menschen getroffen, die sich erwärmen konnten für diese Idee und die gesagt haben, ja, das machen wir. Wir fangen das jetzt einfach mal mit an. Mal sehen, was draus wird. Vielleicht wird's ja was. Also es könnte ja etwas werden. Und das war wirklich die Zeit des harten Anfangs. Das muss man einfach sagen. es gab noch nicht so viele gute Stühle. Wir mussten Stühle mieten und später habe ich dann angefangen, die ganzen Stühle über eBay zusammenzukaufen. Es wäre auch eine Förderung möglich gewesen, aber Förderungen dauern lange und das war alles zu umständlich. Also da war ich selber schneller dabei, die zu beschaffen. Und mit diesem Mitarbeiterstamm, der sich damals gebildet hat, sind wir tatsächlich bis heute zusammen. Ich kann das kaum glauben. Das ist eine ganz stabile Zusammenarbeit geworden. Drei Frauen verkaufen die Getränke und kümmern sich um die Bar. Ein Mann macht die Technik. Dann gibt's wieder Männer, die kümmern sich um die Stuhlaufstellung und sind auch die Ordner am Abend. Dann gibt's eine Frau, die macht immer sauber und kümmert sich darum, dass alles gut aussieht. Und dann haben wir ein Kassenteam, die also auch ganz wunderbar verantwortungsvoll diesen schwierigen und wirklich zum Teil aufreibenden Kassenjob haben. Denn es ist nicht immer nur einfach, Karten zu verkaufen und es ist auch gar nicht einfach, wenn es vielleicht keine Karten mehr gibt. Dann wird es besonders schwierig.
Ja.
Ja.
Das heißt, dass ihr so gut nachgefragt seid, dass die Karten dann schon ausverkauft sind?
Also das ist so gegangen. Wir arbeiten sehr an Presse und Werbung, also im Wesentlichen ich und meine Tochter. Es hat sich alles so entwickelt, dass ich mit meiner Tochter ganz viele Dinge mache. Also zum Beispiel das künstlerische Programm, die Künstlergewinnung, auch wer wann kommt und wie wir das mit den Abläufen gestalten. Das haben wir auch erst lernen müssen. In 23 war das etwas zu kurz geschnitten. Das hat dann auch mit den Besuchern einfach nachgelassen, weil zu wenig Zeit dazwischen war. Jetzt haben wir einen Zeitraum von 5 Wochen, also die letzte Juliwoche bis zur letzten Augustwoche. Liegt zwar in den Ferien, aber da wir eine Sommerkulturreihe sind, sind wir auf das Wetter angewiesen. Das ist nur möglich in dieser Zeit. Ja. Wir können auch nicht den ganzen Sommer blockieren. Also wir haben das dann ausgedehnt auch und meine Tochter ist eben Luise Wolfram und mit ihr mache ich diese programmatische Gestaltung, alles was damit zusammenhängt. Und natürlich besprechen wir uns immer im Team auch und es gibt Vorschläge aus den eigenen Reihen und ja, wie wir was machen oder wie wir auch was besser machen. Das geht natürlich schon die ganze Zeit so, dass wir versuchen, das Format bestmöglich zu entwickeln und es hat sich tatsächlich mehr und mehr etabliert und 2025 sind wir das erste Mal in der Situation gewesen, dass wir dreimal ausverkauft waren. Das gab's vorher gar nicht. Die Kartenverkäufe laufen seit 2024 dann professionell über den Ticketshop Thüringen und da hat man dann ja immer eine Liste, die man bekommt als Veranstalter, wie weit der Vorverkauf ist. Und das ist sehr gut, das ist sehr wichtig. Aber trotzdem gibt es eben plötzliche Entwicklungen, die niemand voraussehen kann. Und so war das dann im letzten Jahr bei der ersten Theatervorstellung. Da kamen an die Abendkasse so viele Menschen, dass wir überhaupt nicht wussten, was los ist. Also oft ist es so, der Ticketshop verkauft relativ weit aus, nicht unbedingt ganz. Wir haben immer noch Karten an der Abendkasse gehabt. Aber an dem Abend gab es eine unendliche Nachfrage, dass wir dann Leute wegschicken mussten. Das war das erste Mal und das ist wirklich nicht lustig. Also wir müssen das oder versuchen das in diesem Jahr besser handzuhaben. Das ist natürlich insgesamt eine sehr schöne Situation, wenn auch ausverkauft ist. Aber für uns, für das Team und die mich als Veranstalterin kommen natürlich ganz andere
Herausforderungen auf mich zu.
Also das ist ganz schön, es ist ein Wachsen, also das Ganze.
Also man muss da ja in dem Moment, ne, entwickelt sich ja ein Unmut.
Genau.
Und dann muss man irgendwie damit umgehen und ja, eine Lösung finden. Aber wahrscheinlich findet man jetzt keine, die alle Parteien zufriedenstellt in dem Moment.
Nein,
ne,
wenn man jemanden wegschicken muss, kann man den dann nicht zufriedenstellen.
Ja.
Also das ist leider so.
Wie viel Kapazität an Sitzplätzen gibt es denn mittlerweile?
Also
an zusammengesammelten und gekauften Stühlen?
Ja, also ich würde sagen 180, so davon gehen wir dieses Jahr aus, bis höchstens 190, so ist der Plan. Also alles andere ist zu viel und überfordert, also das, den ganzen Hof, das ist zu viel. Das ist nicht groß. Also man kann sich, die meisten glauben gar nicht, dass da so viele Menschen
kommen. Ja, das stimmt.
Das ist halt für uns selbst überraschend, dass da doch so eine Anzahl an Stühlen gestellt werden kann.
Und dann dieses Planungsteam, das sind so ungefähr so 10 Leute, wenn ich jetzt mitbezähle.
15. Also das Mitarbeiterteam, richtig?
Ja,
also
ja.
Dieses, was außerhalb des Programms, der Programmgestaltung läuft sozusagen. Das sind 10 bis 15, Tendenz steigend. Es gibt auch immer mal wieder Nachfragen, ob jemand nicht mitmachen kann und so. Das ist auch sehr schön.
Das ist ja nett, ja.
Das ist schön, ja.
Wie kam es denn zu dem Namen Ottilies Wort?
Genau, also ich hatte vor, das ganze Projekt Emils Hof zu taufen, weil es gibt so viele Höfe in der Umgebung und die heißen ja auch alle Hof, ne? Und da habe ich dann, hat dann eine Politikerin zu mir gesagt, das ist wirklich interessant, eine Frau macht eine Gründung und gibt einen Männernamen. Und das hatte ich eigentlich gar nicht gemerkt. Und ich fand es auch schön mit dem Emil, weil der Urgroßvater hieß nun mal Emil. Aber dann fand ich eigentlich Ottilie noch einen viel schöneren Namen. Und sie ist ja wirklich die reale Urgroßmutter. Und der Emil ist mein Urgroßvater. Die haben beide das Haus 1903 gekauft. Und haben dann, also wir haben alle in den Generationen hier sozusagen Familie Geißler gelebt. Und dann habe ich gedacht, oh, Ottilies Hof ist auch schön, aber Ottilies Ort ist noch besser vom sprachlichen Klang. Und dann gab es noch eine ganz interessante Konnotation mit Weimar, weil in Weimar denken die Leute, oder nicht in Weimar, aber überhaupt, was Weimar und Goethe betrifft, da gab es ja die Ottilie, Goethes Schwiegertochter. Und viele denken, dass da irgendwie Ottilies Ort hängt mit dieser Schwiegertochter von
Ach
Goethe
so,
zusammen.
Ja, ja.
Und das ehrt uns natürlich ganz besonders.
Ja. Und natürlich ist es auch, wie du schon sagst, ne, bleibt ein bisschen hängen und man sagt sich, oh, Ottilies Ort. Ja? Also ist natürlich, sorgt für Aufmerksamkeit. Und also ihr habt das 2022 versucht, mitten in der Corona-Zeit. Und was hat dich denn persönlich oder was treibt dich persönlich an, das jetzt weiterzumachen, da immer wieder zu versuchen, Strukturen, Prozesse zu verbessern? Was ist so dein innerer Motor?
Ja, genau, das ist natürlich ein Herzblutprojekt, das muss man so sagen, von allen Beteiligten und auch vom Team. Es war immer Herzblut und großes Engagement und es hat natürlich, es bietet sehr viele Möglichkeiten, einfach weil wir einmal als Familie auftreten, ne? Und dann wiederum, es ist ja auch der Ort der Familie, es hat eben diesen Faktor Nähe und Intimität, also einfach auch durch den Raum, dass es klein ist, man kann sich gemütlich fühlen. Und das war nochmal ganz besonders nach der Corona-Zeit etwas, was aufkam, dass die Leute überhaupt nicht mehr in diese Riesenhallen wollten oder diese ganzen Gigantismen, dass die nicht mehr interessiert haben, sondern dass plötzlich viel interessanter war, kleiner zu sein, wieder Gemeinschaft zu bilden, sich auszutauschen. Also etwas, was wirklich extrem gefehlt hat in der Corona-Zeit, dass man wieder sich freute, Menschen zu treffen und dass es Orte gab, in denen man die real treffen konnte. Wenn man in so einen sehr großen Ort geht, dann weiß man auch, dass man eigentlich niemanden trifft. Man hat zwar ein gemeinschaftliches Erleben in einem Riesenkonzert, in einem Stadion zum Beispiel, weil man den Künstler da erlebt, aber diesen sozialen Schub, den kann man da überhaupt nicht befriedigen. Und das ist hier eins auch unserer Markenzeichen. Die Leute können eine Stunde vorher kommen. Einlass ist immer eine Stunde vorher. Wir beginnen 7:30 und ab 6:30 können sie sich hier zu trinken kaufen, im Hof sitzen. Und ich kann alle nur mal einladen zu kommen, weil da ist so ein großes Geschnatter in dem Hof und so laut. Das finde ich so lustig. Also man hat sich was zu sagen. Ja. Und ich glaube, dass das eben dieser Raum einfach auch bietet. Und das finde ich etwas ganz Wichtiges, dass es ein Teil unseres Konzeptes. Kultur ist nichts Fremdes, was sich fremd und entfernt und in einer Distanz vollzieht, sondern Kultur ist etwas, was den Menschen anregen soll, sich auseinanderzusetzen, darüber zu sprechen, mit anderen darüber auch ins Gespräch zu kommen. Also das sind kulturelle Prozesse und dazu gehört eben auch das, was ich eben gerade beschrieben habe, so ein bestimmtes Ambiente, finde ich.
Ja, also verstehe ich das richtig, dass du sagst, denn Kultur soll für dich auch nahbar sein, ja, soll
ja,
nicht
unbedingt.
So, sage ich mal, nicht so elitär, dass sich Leute da vielleicht abgeschreckt fühlen. Ja.
Genau, und das ist genau auch mein Punkt bei lauter Literatur, dass ich das, also das ist mir wirklich ein Anliegen, dass man Kultur aus dem unerreichbaren Niveau holt, wo sich eine bestimmte kleine Schicht, eigentlich auch ein Klüngel, könnte man sagen, aufhält, der sich da berufen fühlt, sondern dass es etwas ist, was eigentlich jedem Menschen etwas sagen kann, sofern es die Gestaltung hergibt. Also das ist immer das auch für mich in meinen Lesungen, die ich mache oder mit den Autorinnen und Autoren, mit denen ich mich beschäftige, dass ich möchte, dass das Leben, was ich vorstelle, und das ist meistens eng, Biografie ist eng mit dem Werk verbunden, also dass Leben und Werk Hand in Hand gehen und dass das auch verständlich dadurch werden kann. Warum hat jemand dieses Buch geschrieben? Also ich finde immer diese Hintergründe so interessant und die sind oft so wahnsinnig menschlich. Also die kann jeder verstehen. Und das treibt mich zum Beispiel an. Das ist meine Mission.
Ja, okay.
Eine Art Mission, ja. Also es ist wirklich ganz tief mit mir. Es ist ein Herzenswunsch irgendwie, der da wahr geworden ist, muss ich schon so sagen.
Schön. Es ist ja auch, also unser Thema ist ja Kultur auf dem Land. Ja. Und jetzt hast du gerade auch schon mal so ein bisschen rausgestellt, dass so dein Eindruck ist, dass die Leute eben, dass es die zu was Kleinerem zieht, nicht so riesengroße Veranstaltungen, weil sie sich austauschen wollen und die Gemeinschaft. Und ist das jetzt vielleicht auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so ist das ein Kriterium auch für Kultur auf dem Land oder was Kultur auf dem Land unterscheidet von vielleicht Kultur in der Stadt? Oder ja, was meinst du?
Genau, also also Kultur auf dem Land zu machen, vielleicht, weil wir vorhin davon ausgegangen sind, wie wir hier begonnen haben. Also Kultur auf dem Land zu machen, ist einfach unglaublich schwer. Also das muss man einfach mal sagen. Das ist die reine Pionierarbeit, ländliche Räume mit Kultur zu erfüllen, weil es gibt per se fehlende Infrastruktur, Räumlichkeiten, die nicht da sind. Es gibt einen Mangel an geeigneten, beheizbaren, zum Beispiel für den Winter, ja, beheizbaren, technisch ausgestatteten Veranstaltungsorten. Das ist einfach nicht da, ne? Und wenn man jetzt in urbanen Raum schaut, dann hat man da ein Theater, da hat man Kinos, da gibt's Clubs, da hat man Konzertsäle und solche zentralen Treffpunkte in der Kultur. Die gibt's auf dem Land nicht, ne? Da hat man vielleicht Glück, wenn es tatsächlich noch eine Kneipe oder eine Gastwirtschaft gibt. Das ist dann schon mal gut. Dann kann man sich mit dem Wirt ins Benehmen setzen. Oft sind auch diese Räume tendenziell eher sehr klein. Die Säle in kleinen Orten, also der Saal hier bei uns im Dorf, der fasst ungefähr 80 Personen. Also daran scheiden sich dann schon mal die Geister. Und das nächste Problem ist die Finanzierung natürlich. Und mit der Finanzierung geht das Personal einher. Und da ist einfach nichts. Also da ist erstmal lange nichts. Man ist von Fördermitteln abhängig. Und ehe man die erstmal bekommt, man hat hohe bürokratische Hürden. Es gibt immer Befristungen. Und es gibt, man darf nicht unterschätzen, dass auch unser Team zum Beispiel im Ehrenamt arbeitet, dass die Leute meistens in ihren Berufen noch stehen und dass sie dann sich abends hinsetzen, also um dann Förderanträge durchzuziehen. Das ist ein Faktor, das überfordert oft. Und das darf man nicht unterschätzen. Ne? Also auch diese personelle Ausstattung für Kultur, die ist eben auch nicht da, ne? So, und dann kommt das nächste, ist der Verkehr und die Mobilität. Jetzt sind wir hier auf einem kleinen Dorf, alles schön, aber wie erreicht man das Dorf?
Wie erreicht man das Dorf?
Ja, das Dorf erreicht man, indem man nach Großschwabhausen mit dem Zug fährt, zum Beispiel. Und sofern man noch mobil ist, kann man 2 Kilometer nach Kleinschwabhausen laufen. Man kann aber auch den Fahrradweg, den Thüringer Fahrradweg benutzen. Da ist Kleinschwabhausen angeschlossen bei Marjena. Das geht, wer von beiden Seiten mit dem Fahrrad kommen möchte, das ist auch möglich. Wer ein Auto hat, dem ist es sowieso gleich, weil der kann überall hinfahren. Und da kommt dann die Sache auf, in welcher gesellschaftlichen Schicht bewege ich mich. Ne? Also wer kann den Ort erreichen? Die Spontanität, die man in städtischen Zusammenhängen da hat, die fehlt eigentlich bei uns. Und das ist dann auch die mangelnde Mobilität wirkt sich nachteilig auf den Besucherstrom aus. Also man muss das sehr planen. Man muss die Karten kaufen und dann muss man anreisen sozusagen, um diese Kultur zu erreichen. Das hängt mit dem ländlichen Raum zusammen. Und dann gibt es noch die Sache mit dem demografischen Wandel. Hm. Dass Abwanderungen erfolgen in die Städte, jüngere Leute. Andererseits hier gerade in dem Dorf sind auch viele junge Familien hergekommen, die Höfe gekauft haben. Aber die überhaupt
der ist der Speckgürtel von Jena im Großen und Ganzen, ne?
Das ist auch ein großer Vorteil. Da gibt es das nächste Problem. Also was heißt das nächste Problem? Da tun sich neue Erkenntnisse auf, dass die Städte für die Städte werben in der Kultur und die ländliche Werbung, die findet halt dann im Land statt. Wie bewerbe ich urbane Räume? Auf das Publikum bin ich angewiesen als Veranstalterin. Und da gibt es echt Hürden, die auch überarbeitungsbedürftig sind. Also da hat man immer mal Glück. Und heute ist ja die Werbung sehr, sehr breit. Da muss man auch, glaube ich, gleich mal drüber sprechen, worüber, was man eigentlich meint. Ne? Social Media ist da über allem. Das steht da über allem. Aber Plakatwerbung oder Zeitschriften oder sowas, ich habe das alles geschafft. Aber das ist nicht von vornherein leicht. Wir haben das alles übrigens geschafft, was ich jetzt dargestellt habe. Ne? Aber das ist eben auch das Publikum, was dann, also die Schwierigkeit meine ich erstmal. Und es gibt natürlich dann auch noch sowas, es gibt Tradition versus Innovation, würde ich sagen. In den einzelnen Orten gibt es natürlich gewachsene traditionelle Strukturen von Vereinen. Da gibt es vielleicht einen Musikverein, hier bei uns gibt es einen gemischten Chor, der besteht. Dann gibt es einen Feuerwehrverein, einen Kirmesverein und so. Das ist das, womit man hier übers Jahr auch beschäftigt ist, sehr gut, wo sehr fleißig und engagiert, auch in den Vereinen, wo man da tätig ist, für die Leute hier, ne? Und das macht es bestimmten Formaten natürlich dann auch etwas schwerer. Also man muss mit dem Format oder wir versuchen, ein Format anzubieten oder zu entwickeln, was eine breite Publikumswirksamkeit hat. Also wir können uns nicht solche Es geht nicht, wir können solche ganz.
Ja. Also ich wollte jetzt fragen, nach diesen ganzen Herausforderungen, genau, die du wirklich wunderbar jetzt hier aufgezählt hast, dass man sich überhaupt dessen mal bewusst wird, was es bedeutet, im ländlichen Raum Kulturangebote vorzuhalten. Warum gelingt es dir dennoch?
Ja, ich sagte das. Warum? Weil es gibt diese ganzen Mitstreiter. Und 8 Veranstaltungen sind ein Riesenakt an Arbeit. Mhm. Es gibt die ganzen Mitstreiter, die wirklich auf Freizeit verzichten, die ein hohes Engagement hier reinsetzen, Zeit. Mhm. Und was auch bei Ehrenamt meistens dabei ist, eine hohe Flexibilität. Das würde ich in den Anstellungen nicht als erstes vermuten. Also hohe Flexibilität, das zeichnet sich meiner Ansicht nach woanders aus. Mhm. Und hier ist es, also im Land, auf dem Land sowieso, Leute sind oft sehr, sehr flexibel, müssen es auch sein, durch ihre ganze Lebensweise. Und hier die Mitstreiter tun alles, dass die Veranstaltungen abgesichert werden. Also die haben einen ganz großen Arbeitsethos und sind dabei, denken mit. Hast du daran gedacht? Natürlich kann ich nicht an alles denken und man braucht die ganzen Menschen und es ist eine wunderbare Zusammenarbeit. Wirklich ohne das Team von den Menschen, die hier mitarbeiten, gäbe es das nicht. Also wir sind ein Gesamtkunstwerk, sage ich immer. Wir sind keine Familie Geißler, die hier viele Veranstaltungen macht. Das sieht auf den ersten Blick so aus, aber wenn man tiefer hinschaut, gibt es eben sehr viele Mitarbeiter. Mhm. Ja.
Man würde jetzt ja, also ich würde jetzt denken, weil du hast jetzt auch so mal im Vergleich zur Stadt aufgezählt, da gibt es Theater, da gibt es Clubs, genau, da gibt es das, das und das. Da ist ja viel mehr Konkurrenz. Mhm. Jetzt machst du hier so eine tolle Kulturveranstaltung auf dem Land, ja, da würde ich sagen, Mensch, da strömen doch alle hin, weil ist ja sonst nichts weiter. Ist das so?
Also die Konkurrenz in dem Sinne, die findet nicht statt. Also was tatsächlich stattfindet, was ich sehr schön finde, die ländliche Bevölkerung aus den umliegenden Ortschaften, da kommen ja immer nur einige, die sich für Kultur interessieren, die kommen dann aber wieder sehr gerne und die freuen sich, dass es das gibt und die freuen sich, dass es bei ihnen in der Nähe ist und es hat also dann einen ganz tollen Status oder einen ganz tollen Stand, ja, dass es das hier gibt und es spricht sich rum und die freuen, also das hat wirklich eine äußerst positive Resonanz. Und dann ist es aber auch so, dass es in die städtischen Räume hineinwirkt und dort ist ja eher der Kulturbürger sozusagen zu Hause. Und der hört dann, dass es auch da im Ländlichen irgendwie Theater gibt. Und das hat auch wieder eine eine Attraktivität, dass Leute sagen, wir haben ja unser schönes Weimarer Nationaltheater zum Beispiel oder das Theaterhaus Jena, aber irgendwie so mal im Sommer in einem Hof zu sitzen, das hat auch Charme und Schmelz und das hat man nicht immer. Also es gibt auch dieses in der Natur Kultur erleben wollen, hat ein Alleinstellungsmerkmal, ist was Besonderes. Und auch zu sagen, fahre ich mal ein bisschen, gucke ich mal, was da los ist. Mhm. Also es gibt so eine Art Kulturtourismus, der sich inzwischen weit verbreitet hat. Und wir können gar nicht in dem Sinne konkurrieren. Das ist nicht möglich. Es geht gar nicht. Mhm.
Was kann denn das Land besser als die Stadt?
Was kann das Land besser? Wie ich sage, Engagement.
Ja.
Also das und Gemeinschaftsbildung, mhm. das kann das Land besser. Also auch durch diese Nähe, die manchen auch wirklich zu viel ist, aber die ist halt im ländlichen Raum, in den kleinen Orten, man kennt sich sehr gut, hat man ein unwahrscheinliches Netzwerk. Also man weiß sofort, so gehe ich zu dem, gehe ich dahin, wer ist der Richtige, die empfehlen dich weiter. Also auch allein der Gedanke der Hilfsbereitschaft macht so viel Kraft auf. Ich habe sehr lange in Städten gelebt, auch sehr gerne, muss ich wirklich sagen. Aber ich merke hier, dass das Potenzial nochmal ein völlig anderes ist. Und das finde ich auch sehr interessant. Mhm. Also viele starke Menschen, die auch diese Bodenständigkeit, die man in ländlichen Räumen findet, die ist eben auch was unheimlich Förderliches, weil das Kraft hat und weil das nach vorne geht und einfach machen. Also da gibt es so Sprüche, die dazugehören zu dieser Lebensweise. Und das finde ich so beflügelnd. Geht nicht, gibt's nicht. Und lauter solche Sprüche könnte ich einige noch aufzählen. Auch wenn irgendwas mal schnell sein muss. So diese Spontanität, also das finde ich wirklich als Lebenshaltung, das ist ganz besonders.
Hm.
Ja.
Woran merkst du, wenn ihr jetzt so einen Abend habt mit schöner Kultur, woran merkst du, dass es ein gelungener Abend war?
Ja, also einmal merke ich das an der Aufmerksamkeit, die gezollt wird. Das ist also ganz wichtig. Wie viel Aufmerksamkeit schafft die Bühne, den Leuten abzugewinnen? Und das ist hier also wirklich ganz fantastisch. Also wenn es dann ganz ruhig wird, außer die Schwalben fliegen natürlich durch den Hof, weil sie das immer machen. Und wenn viele Leute da sind, fliegen sie noch hin. Also die Schwalben fliegen, aber diese Stille, die entsteht, also dieses Staunen vielleicht und auch dieses Lauschen, alleine diese Aufmerksamkeit bringt schon mal das, was wir wollen. Das, wo Menschen einfach still werden können, wo sie auch Entspannung fühlen können und wie sie dann auch den Künstler oder die Künstlerin feiern, also wie die Aufnahme auch ist, das ist was ganz, ganz Schönes. Und danach natürlich, dass Menschen oft zu mir kommen, dass sie ein Feedback geben, dass sie mir sagen, die sind so froh, dass es das hier gibt. Oder so schöne, also so viel Dankbarkeit. Also es hat auch ganz viel mit Dankbarkeit zu tun. Und das ist für mich ein gelungener Abend, wenn die Menschen weggehen und sagen, es war schön, ich bin froh, dass ich da war, dass ich nicht vorm Fernseher zu Hause gesessen habe, was auch erlaubt ist, aber dass ich mir das gegönnt habe und das erlebt habe, ja. Also nichts geht ohne Publikum.
Ja,
es ist ja ein Wechselspiel.
Das ist im Prinzip auch ein Spiegel, ne?
Genau. Dann. Das ist der Spiegel. Und wir haben auch schon einiges an Stammpublikum gewonnen, die also sagen, oh, wir waren schon dreimal bei Ihnen und so, uns gefällt es ja so gut. Und das ist einfach ein ganz schönes Gefühl. Also da sind wir alle froh, dass wir das geschafft haben bis jetzt, ne?
Und hat sich das Publikum verändert?
Also das Publikum ist also wirklich hier ganz breit, muss man sagen. Es kommen aus allen Altersgruppen und aus allen Schichten Menschen. Und man kann das tatsächlich sehr gut unterscheiden. Das ländliche und das städtische Publikum, aber auch ebenso jüngere Leute, gerade beim Theater fühlen sich wieder jüngere Menschen angezogen. Mhm. Wir haben auch immer ganz junge Schauspieler dabei, Schauspielerinnen. Im letzten Jahr hat Emma Bading den Hamlet gegeben. Also, und die Bella Bading war die, eine der Töchter, eine der Prinzessinnen. Das bindet natürlich nochmal eine ganz andere Gruppe von Leuten, ne? Wenn der Junge dabei sind.
Ja.
Und ansonsten, also es geht von ganz alt bis ganz jung, geht alles, die gesamte Breite. Und ich mochte auch oder möchte auch so eine Diversität. Also ich möchte nicht für eine kleine Spezialgruppe das machen, gerade weil es hier auf Gemeinschaft abzielt. Sollen sozusagen alle kommen können.
Wir haben uns ja letztes Jahr schon bei einer Veranstaltung der Volkshochschule getroffen und haben die ja zusammen erlebt. Also das war der Abend mit Sabine Tambrea und dem Trio Rua d'Agnino. Erinnerst du dich noch daran?
An den Abend?
Ja.
Na, selbstverständlich. Das war ein ganz großartiger Abend. Mhm. Also was ganz, ganz Besonderes, was man selten erlebt.
Ja, waren dann in der Stadthalle Apolda, ne, mit über 500 Gästen. Was unterscheidet denn solche Abende wie, also von deinem eigenen Kulturort? Weil im Prinzip, Sabine Tambrea wird dich ja dieses Jahr wieder besuchen. Nicht wieder, er wird dich besuchen. Mal, genau. Das erste Mal, er wird wieder nach Thüringen kommen, um es richtig zu stellen.
Ja, ja.
Genau. Und was wird denn diesen Abend unterscheiden von dem mit 500 Leuten in der Stadthalle in Apolda?
Ja, da bin ich selbst gespannt. Also das kann ich kann ja auch wirklich gar nichts voraussagen. Also wir arbeiten hier mit einem großen Experimentiergrad, das muss man sagen. Also auch was das Wetter alleine betrifft, weil wir Open Air sind. Aber ja, ich bin darauf sehr gespannt. Karl Winkelbauer, der Konzertgitarrist aus Weimar, wird die Musik übernehmen, weil wir natürlich dieses tolle Trio, da reichen die Finanzen nicht, das ist ganz klar. Er liest ja aus dem gleichen Buch.
Ja.
Und ich bin sehr gespannt, ob das auch auf diese tiefe Weise die Menschen hier erreicht, wie das in Apolda der Fall war, wo sie dann am Ende einfach mit stehenden Ovationen sich bei diesem Künstler bedankt haben. Also das war unglaublich. Also was da erzeugt worden ist an Stimmung durch den Sabine Tambrea, das war wirklich ganz was Seltenes. Also das ist ein ganz in der Weise ein tolles Buch. Und ich glaube auch, dass wir hier in diesem Osten sozusagen, in dieser ehemaligen DDR, ganz anders ansprechbar sind auf Auseinandersetzungen, was Diktaturen betrifft.
Genau,
und es geht um die Kindheit seines Vaters und des Großvaters und im Ceausescu-Regime. Es geht um Flucht, um geteilte Familie und auch um sehr starken Familienzusammenhalt und um Lebensgefahr, um Folterung. Also es geht um die ganzen wirklich sehr, sehr schwierigen Lebensverhältnisse in Rumänien seiner Zeit. Und ich denke, der Erfolg von Apolda war auch ein Teil dadurch begründet, dass die Menschen Diktaturerfahrungen automatisch mitgebracht haben, das Publikum.
Ich denke auch, dass das im Osten nochmal ganz anders wahrgenommen wird, dieses Buch, genau aus den Gründen, die du jetzt genannt hast, ne? Also dass da einfach selber viel Erfahrung oder auch Begegnung im Prinzip ja erlebt wurde, leider. Und ja, also wir freuen uns natürlich sehr auf diesen Abend, Iris, und gucken wir mal und werten wir hinterher aus, ne, was das...
Gerne, das müssten wir dann danach nochmal besprechen.
Genau, das müssen wir dann nochmal besprechen.
War.
Genau, genau, was, ja, wie der Abend war. Ja, was macht denn aus deiner Sicht eine gute Kulturbegegnung aus? Also wie würdest du das beschreiben?
Also eine gute Kulturbegegnung ist für mich, wenn man es schafft, die Sinne zu binden, die Menschen mitbringen. Also wenn man schafft, sie zu berühren und nicht spurlos oder theoretisch oder kalt an ihnen vorbeizugehen, sondern sie mit dem ganzen Herzen zu erreichen. Also wenn die Emotionen geweckt werden. Ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt in dieser Zeit, weil wir in dieser politischen Welt, in der wir im Moment ausgeliefert sind, ist sehr viel Schutz notwendig oder sehr viel auch, ist ein allgemeines Phänomen, Verstecken von Gefühlen, leider. Und ich, also als Künstler ist man eigentlich immer bestrebt, Menschen fühlen zu lassen und zu berühren, dass Menschen wissen, ja, das soll ich jetzt nicht fühlen, sondern das fühle ich tatsächlich, das bin ich tatsächlich, und dass Tiefe auch erzeugt werden kann über Kultur und dass man da vielleicht auch Menschen zu sich selbst zurückführen kann. Ich meine, das ist ein sehr hehrer Anspruch, das weiß ich, aber das ist das, was ich mir wünsche. Einfach unter dem möchte ich gar nicht, also ich möchte da nicht an was anderem beteiligt sein, sozusagen.
Ja, ja. Vielen Dank. Also welche Rolle spielen solche Orte wie Ottilies Ort oder lauter Literatur für dich, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?
Ja, also wie gesagt, Corona und die nachfolgenden Entwicklungen der Pandemie, die haben aus meiner Sicht doch zu einer sehr starken Spaltung geführt, also einer gesellschaftlichen Spaltung und auch einer familiären Spaltung oft, weil die Auffassungen zum Beispiel zu Corona, zu dem Umgang mit der Pandemie, mit den Verordnungen sich sehr stark unterschieden haben. Es gab Spaltungen und die Spaltungen haben wir eigentlich überhaupt noch nicht überwunden, so sehe ich das. Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtiger, dass man wieder Gemeinschaften bildet, die Sinn stiften. Also es geht nicht nur um Gemeinschaft, da kann ich mich ja überall treffen, sondern es muss eine Sinnstiftung dahinter sein, dass man sich verbinden kann, dass man eben, wie man früher nur einen Film im Fernsehen hatte und alle, die den am nächsten Tag gesehen hatten, konnten sich darüber unterhalten. Das gibt's heute nicht mehr. Dass man vielleicht einen Ort besucht und alle, die dort waren, können über diesen einen Abend sprechen, können sich also über ein gemeinsames Erleben verständigen und austauschen. Und das ist auch wieder kultureller Prozess. Ach so, hast du das gesehen? Nee, ich habe das ganz anders gesehen. Ach so, also dass man auch sogar in vielleicht strittige Gespräche, also in Diskussionen eintaucht, in Polarisation, das wäre schön. Das finde ich ganz wichtig.
Ja, ja.
Über eine Sache sozusagen, die man gemeinsam erlebt hat.
Was macht dir in diesem Zusammenhang, also gesellschaftlicher Zusammenhalt, was macht dir da Sorge und was gibt dir Hoffnung?
Ja, also mir macht eigentlich das Ganze, was wir hier mit 25 Veranstaltungen schon erlebt haben, so viele waren es jetzt, wir haben 25 Veranstaltungen gemacht, das macht mir eigentlich unwahrscheinliche Hoffnung. Sorge hat mir vorher gemacht, da Kultur nicht mehr stattfinden durfte, dass die Leute das ganz vergessen, weil bei ARD und ZDF sitzen wir immer in der ersten Reihe.
Ja.
Und also, dass das einfach gar nicht mehr wichtig ist, wie dass Menschen das produzieren, dass das live geschieht, dass wirklich ein Künstler da steht und das in dem Moment singt oder spricht und da eine ganz große Wirkung hervorruft, dass das noch geht.
Das war, und dass es die Leute anspricht.
Und dass
auch,
die Leute sagen, ja, ich will das, ich will nicht die Konserve kriege ich fast geschenkt, sondern ich möchte, ich will was zum Anfassen. Es muss so sein. Also das ist meine ganze Hoffnung, einfach weil sie ja auch kommen und weil wir es im letzten Jahr geschafft haben, 3 Abende auszuverkaufen. Also das ist für uns auch so dieses Ziel dabei. Es geht ja auch immer um Reichweite, gerade in der Kultur, ne? Also wie weit reicht das, was ich mache? Und das haben wir jetzt schon durch unser Alleinstellungsmerkmal, da haben wir es schon ganz schön weit geschafft, auf alle Fälle bundesweit. Also wir haben da schon schöne Sachen erlebt. Zum Beispiel im letzten Jahr eine Frau aus Rostock, die kam zu mir mit ihrer Tochter und die sagte nach dem ersten Theaterabend, sie war also, sie saß am Frühstückstisch am Samstag mit ihrer Tochter und da hat sie Deutschlandradio Kultur gehört und da wurde durchgesagt, dass in Kleinschwabhausen in Thüringen eine Hamlet-Inszenierung stattfindet. Und da sie gerade vor 4 Wochen im Wiener Burgschauspiel war, hat sie zu ihrer Tochter gesagt, na, da fahren wir doch jetzt sofort hin. Dann haben sie sich in Rostock ins Auto gesetzt und sind zu uns gekommen, um diese Hamlet-Inszenierung zu beobachten und hatten natürlich fast keine Karte bekommen, weil das war genau der Abend, wo es durch die Decke ging.
Ja.
Haben es aber dann doch geschafft. Die Dame, die Mutter hat ganze Zeit gestanden. Ich erinnerte mich dann an sie, wo sie stand. Und dann habe ich sie gleich für den nächsten Abend eingeladen, Daniel Morgenroth, Hartes Brot und Weiche Betten, also ein Schauspieler, der Lieder auch macht und singt, sind sie nochmal gekommen. Habe ich sie natürlich nochmal extra begrüßt und habe die Geschichte erzählt, weil das ist einfach, das ist was ganz Schönes, wenn das passiert, wenn auch große Sender uns aufnehmen. Ich habe mich nicht beim Deutschlandradio beworben, das ist über einen Pool gegangen wahrscheinlich. Und die haben das selbst rausgenommen und haben das angesagt, was ganz toll war. Einfach, das sind dann so, das sind dann so Effekte, die passieren sozusagen. Mhm. Die hat man nicht in der Hand.
Die natürlich für Ottilias Ort sprechen, ne?
Ja, das ist das mit der Reichweite. Ja. Also ohne bei einer kleinen Reichweite kommt das nicht zustande. Ja. Das meine ich auch damit. Mhm. Ja.
Dann dürfen wir gespannt sein auf diesen Sommer
und
auf
gespannt.
Die Veranstaltung. Ja. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es Wetter hält in allererster Linie.
Das ist das Allerwichtigste bei uns. Ja, das Wetter soll halten. Ja.
Genau, und dass es natürlich gut verkaufte Vorstellungen sind. Wir sind jetzt fast am Ende, liebe Iris. Ja. Ich habe noch zwei Fragen. Mhm. Normalerweise frage ich immer, welche drei Lieder beschreiben dich am besten? Aber ich würde jetzt eher fragen, welche drei Bücher beschreiben dich derzeit am besten?
Welche drei Bücher?
Ja.
Also ich habe jetzt mich länger mit Rilke beschäftigt.
Ja.
Also bestimmt die Rilkesche Dichtung, die finde ich ganz wichtig. Aber die soll mich beschreiben. So ist das jetzt mit den Büchern gemeint.
Ja. Ja. Aber im Prinzip, wenn du dich damit beschäftigst, ist es ja auch ein Teil von dir.
Maxi Wander, die Protokolle, die Frauenprotokolle, die sind schon länger, die liegen schon länger zurück. Und natürlich auch die Lyrik von Eva Strittmatter, eine DDR-Lyrikerin. Und auch Hans Cibulka, das ist der vierte. Die lyrische Prosa von Hans Cibulka, diesem Thüringer Autor, der in Gotha lebte und ja, nun schon länger verstorben ist, aber weiter Relevanz besitzt.
Vielen Dank. Jetzt, Iris, kommt aber die wichtigste Frage.
Was denn?
Also ja, was denn? Guck mal hier. Hier liegt eine frische Knackwurst von Tüfleiber Apolda, die dankenswerterweise immer die Knackwurst sponsern.
Ja. Und wirklich, die sponsern die Knackwurst.
Ja. Ja, wirklich. Und dann hier ein Grußbote von Fieber Sweets, die quasi die Praline sponsoren. Okay. Und du darfst dir jetzt aussuchen, bist du eher Typ Praline oder Typ Knackwurst?
Knackwurst.
Ja. Wir sind ja auf dem Thüringer Land hier.
Ja, schmeckt mir beides. Aber
dann darfst du dir dann gerne nehmen. Liebe Iris, das war total spannend für mich zu hören, wie Kultur auf dem Land funktionieren kann. Und ich denke, du bist mit Ottilias Ort, also ein Best Practice Beispiel, wie es so schon heißt. Ich drücke dir die Daumen und wünsche dir alles Gute und freue mich auf viele Veranstaltungen hier auf dem Land.
Oh,
mach's
Dank.
Gut und bis bald.
Und ich möchte noch nachsetzen, dass der Matthias Ameis vom Kulturamt Apolda mich auf diesen Podcast aufmerksam gemacht hat und hat gesagt, ich sollte mich doch mal bitte an Fanny Kratzer wenden, um in den Podcast reinzukommen.
Ich drehe durch, Matthias. Ja. Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich für das Interesse.
Ja, vielen Dank, liebe Iris. Also alles Gute.
Danke.
Sie hörten Praline oder Knackwurst mit Fanny Kratzer vom Thüringer Volkshochschulverband.